Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit dem sogenannten Project Looking Glass. Eine sehr interessante technische Vorrichtung, mit der man wunderliche Dinge vollführen kann. Da würde mich erstmal oder für die Hörer erstmal natürlich interessieren, was genau kann das Gerät und welche Gruppe hat sie in Besitz und welche Erkenntnisse wurden daraus bisher gezogen?
Ja, das Looking Glass Projekt ist mir zum ersten Mal begegnet in der Zeit, wo wir Packing for Mars, unseren Film, gedreht haben. Dann bei den Dreharbeiten haben wir Leute kennengelernt wie Bill Ryan und Kerry Cassidy. Die sind bekannte Namen in dieser Disclosure-Szene in Amerika. Vielleicht kennen weniger Leute die in Deutschland. Aber die sind so, das waren so die quasi, you know, wichtigsten Protagonisten am Anfang, in den Anfang der 2000er Jahre. Haben sie mit Homemade, so eine kleine Videokamera, haben sie dann angefangen, inspiriert von Stephen Greer, seiner Disclosure-Kongress in 2001 im Washington Press Club, hielt er ja eine große Veranstaltung und hat dann eine Ansammlung von ganz vielen wichtigen Leuten, Astronauten, Piloten, Militärleute, die bereit waren, auszusagen über ihre Erfahrungen mit außerirdische oder paranormale Geschehnisse. Und Kerry Cassidy und Bill Ryan haben von dieser Inspiration selber angefangen, Interviews zu drehen. Und sie haben, eines dieser Interviews war eben mit jemand, der an dieser Looking Glass Geschichte sehr eng beteiligt war. Dan Burrish heißt der. Und ich habe von dem Projekt durch meine Partnerin Tonya Maidenford gehört und dazu kam, dass dann Bill und wir dann enger in Kontakt getreten sind über mehrere Jahre und er hat dann immer wieder diese Informationen, wir haben darüber geredet. Aber ich habe jetzt, ich dachte, okay, cooles Thema, aber anderes Thema. Wir waren ja an dieser Packing for Mars Geschichte mit dem Film dran. Du kannst nicht alles reinpacken. Und dann habe ich das einfach liegen lassen. Und dieses Jahr im März war ich online. Ich habe irgendwas geforscht bezüglich Ukraine-Krieg oder der Anfang dieses Krieges. Da gab es einen so Ein-Mann-Journalist, der mitten in Ukraine in seinem Wohnzimmer mit dem Handy Berichterstattung geleistet hat. Und der hat dann auch manchmal auf der Straße Aufnahmen und die waren immer ganz konträr zu, was du auf den Nachrichten gesehen hast. Das war so der erste Einblick, den ich von diesem Ukraine-Krieg bekam, der mir sagte, okay, da läuft wieder ein absolutes Propagandaprogramm, das mit der Realität eigentlich gar nichts zu tun hat. Und ich war dann inkludiert in eines von diesen Beiträgen von ihm war ein Bericht, den ihm jemand zugespielt hat, der Videoaufnahmen. Es gab so virale Videos, die zirkuliert wurden auf TikTok und woanders, Instagram, Twitter und so weiter, die gezeigt haben, dass es gab so Kriegsausbrüche, so kleine Mini Kämpfe und im Anschluss waren dann immer so Amerikaner und oder Russen, Russinnen, und die haben dann so getan, als ob ja, wir haben die Russen geschlagen, ja. Und, aber dieser Typ hat gesehen, dass das Gelände immer das gleiche war. Also die haben die Kamera einfach ein paar Meter zum rechts gestellt und dann die nächste Szene gedreht und das wurde dann so getan, als ob das ganz woanders, sondern eine ganz andere Zeitspanne war. Und du hast gemerkt, okay, das ist jetzt alles geschummelt und gefummelt. Und ich habe dann gesucht für dieses Video und habe dann runtergescrollt auf Telegram, was ich selten tue, weil es ist einfach so mühsam. Und dann sah plötzlich stach da was raus, das sagte Looking Glass. Es sagte Guardians of the Looking Glass. Und ich dachte mir, wow, Guardians of the Looking Glass, was hat das hier zu suchen? Das hat ja überhaupt gar nichts zu suchen, momentan in diesem Thema. Und natürlich deswegen, und vielleicht nur deswegen, habe ich natürlich draufgeklickt. Das brach mich dann zu einer YouTube-Page, wo zwei kleine Videos drauf waren. Und vielleicht 60 Klicks, also gar nichts los, war ein toter Kanal. Aber da stand irgendwie so The Singularity und Event One. Und das hat mich natürlich neugierig gemacht. Und das waren so Textvideos. Du klickst sie und dann spielt der Text ab und du hörst so eine Computerstimme und die erklärt dir was. Und das erste Video ging gleich los in Richtung: Wir sind ehemalige Militärangehörige in diese Geheimprojekte, Project Looking Glass, das in den 90ern und in den frühen 2000er Jahren betrieben wurde und eine Verbindung zum Nahen Osten hatte. Und es war alles genau richtig. Also alles hat gestimmt. Ich dachte mir, okay, und die haben behauptet, dass sie jetzt lange gewartet haben, um an die Öffentlichkeit zu treten, mit Informationen, die sie im Laufe dieser Arbeiten, die sie in den 90er Jahren gemacht haben, gesammelt haben. Und diese Informationen waren so brisant, also quasi welterschütternd, also Sachen, die sie mit ihrem eigenen Gewissen nicht wirklich verkraften wollten, ohne das irgendwie an die äußerliche Welt auszutragen. Und sie haben gewusst, laut diese Zeitprognosen, und wir kommen gleich dazu, zu diesem Thema, haben sie gewusst, dass es gewisse Jahrgänge gab, wo eine neue Zeitlinie ausgebrochen ist. In dieser Zeitlinie hat sich ergeben, dass die Menschheit aufgewacht ist und dass das Pläne von diesen Deep State-Kabalmenschen ein bisschen durcheinander gebracht hat. Und die ersten zwei Jahrgänge waren 2012 und 2016, also schon vorbei. Und nichts ist laut ihren Wissens passiert. Also sie haben erwartet, dass da irgendwelche Mitglieder oder Politiker an die Öffentlichkeit treten und diese Informationen hinaustragen, aber sie haben es nicht. Und jetzt war das letzte Datum, und zwar ganz genau irgendwie im März, musste laut ihren Informationen diese Information raus. Und die Videos haben dann erzählt, wie diese Zeitlinien ablaufen. Okay, und das Ganze dreht sich um ein technisches Gerät, das nennt man ein Looking Glass. Und das ist zum einen ein technisches Gerät und zum anderen ein Gerät, das in der Nähe von diese Art Energieportalen gestellt werden muss, um richtig zu funktionieren. Und das nennt man Stargates. Und die Stargates sind so Wordle, so Quanten-Vortex-Punkte, die gibt es in der Natur, eigentlich überall. Die gibt es um den Planeten in diversen Plätzen, Kraftorte und so weiter. Und die gibt es auch außerhalb des Planeten, so im All. Und die gibt es auch unterirdisch und verschiedene. Es gibt ganz viele von denen. Ich persönlich kenne schon zum Beispiel, bevor ich überhaupt etwas Neues über dieses Looking Glass erfahren habe Gespräche gehabt mit Leuten, die im Nahen Osten in der Grenze zwischen Syrien und so in dieser Irak, Syrien und so weiter, die hatten unterirdische Gänge entdeckt, in denen man reinstieg, unterirdisch und hochschaute und ein anderes Sternenbild gesehen hatte mit anderen Planeten. Das war so eine Art natürliches Stargate und die gibt es, ja. Aber das Thema war, dass auch diese Stargates auch künstlich erstellt wurden. Und laut den Prognosen von den Looking Glass Guardians war das Problem eben diese künstlichen Stargates. Und die mussten zu einem gewissen Zeitpunkt, in einem Zeitfenster mussten die Stargates geschlossen werden. Sonst würden Dinge passieren, die also nicht besonders gut für uns wären. Kataklysmen und so weiter. Und das ist natürlich auch dann auch passiert in einer anderen Zeitlinie, in der Zukunft. Okay, es ist eine sehr interessante Geschichte, weil es geht hier um multiplizierte Zeitlinien zum einen und es geht um Zeitreisen zum anderen, was diese Stargates natürlich ermöglichen anscheinend. Die Stargates ermöglichen, dass man durch dieses Portal die Zeitdimension überspringt und man kann in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Okay, vielleicht kommen wir dazu später.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Wie die genau funktionieren, würde mich noch interessieren, aber das können wir später nochmal bequatschen.
Genau, also die Prognosen waren eben angegeben, dass in dieser Zeit es gibt diese Zeitlinien und die eine Zeitlinie ist halt die Zeitlinie, auf der wir uns befinden. Das ist dort die Hauptzeitlinie. Das ist die Konsens Zeitlinie. Und man muss Zeitlinien vielleicht so verstehen, wenn man denkt, jeder hat seine eigene Zeitlinie. Also ob du jetzt 5 Minuten später oder früher ins Auto steigst und zum Getränkemarkt fährst und dir ein Bier kaufst, ja, das hat eine andere, du hast eine andere Zeitlinie ausgewirkt, weil in diesen 5 Minuten begegnest du andere Möglichkeiten. Vielleicht hast du einen Unfall oder vielleicht, you know, lauft dir ein Hase vor dem Auto oder so. Es sind so ganz, ganz winzige, das sind, jeder von uns hat so eine persönliche Zeitlinie, die wir beeinflussen, indem wir durch unsere Taten beeinflussen. Aber es gibt dann auch eine Art Konsenszeitlinie, damit wir mit anderen Menschen überhaupt im gleichen Feld agieren können, haben wir ausgemacht, vielleicht als Seelenfamilie, wenn man so will, dass wir in einer gewissen, in einem Rahmen zusammen wohnen oder erleben. Und in dieser Zeitlinie gibt es eine gewisse Technologie, wie Autos, also wie, you know, Flachbildschirm, also was, die Gesetze der Physik und so weiter, das kommt alles dazu. Wir vereinbaren damit, dass wir in einer Art Konsens miteinander agieren können. Und die einzelnen Zeitlinien, die wir haben, beeinflussen die Konsenszeitlinie natürlich. Nur inwiefern wir mit unseren Taten eine Reaktion auslösen. Und wenn wir jetzt nichts Aktives tun, dann können wir passiv durch unsere Mitmachen einfach mitsteuern. Also Leben passiert, du gehst zur Arbeit, du schaust fern, du folgst die Nachrichten und du folgst einfach das Programm. Du tust das, was halt erwartet wird, damit du deine Miete zahlst und so weiter. Das ist so passiv. Und indem du so passiv mitmachst, gehst du in Resonanz damit und du gibst quasi das Potenzial, das du als Schöpferwesen hast, unbewusst in eine Zeitlinie, die dir die Energie gerne abnimmt und damit sie sich verstärken kann. Und was man sagen kann, ist, dass die Konsenszeitlinie, auf der wir uns jetzt befinden, die Hauptzeitlinie, die meiste Energie von der Menschheit momentan wegsaugt. Und das sind halt, you know, das ist die Zeitlinie, die uns in eine Richtung von künstlicher Intelligenz, Transhumanismus, die immer weiter laufende und schneller werdende Interaktion und Austausch von Daten und das Yuval Harari, you know, der Prophet von Klaus Schwab, you know, sieht es halt als, you know, die Welt der Daten und dass die neue Währung in der Zukunft Daten sind und die nehmen uns ja alle Daten ab mit unseren Handys und unserem Computer, wo wir sind und unsere Aufmerksamkeit, das ist diese Währung, die wir geben. Und wenn wir nicht aktiv mit unserer Aufmerksamkeit etwas bewirken, dann werden die ihre Zeitlinie wahrscheinlich durchdringen. Deshalb sagten auch die Guardians of the Looking Glass, dass die Chancen, dass diese Konsenszeitlinie, die jetzt momentan aktiv ist und den größten Teil der Aufmerksamkeit an sich gezogen hat, zu 96% durchgezogen werden wird. Und dass die andere Zeitlinie, die jetzt geboren wurde, mit ihrer Veröffentlichung damals, eine nur 4-Prozent Möglichkeit hat von eigentlich Standhaltung und Verwirklichung. Das sind natürlich schlechte Prognosen, aber nichts ist unmöglich. Wir können trotzdem sehr schnell Sachen ändern. Das ist so, wie wenn ein Video viral geht. You know, es gibt Leute, die haben das Glück, dass sie irgendwas veröffentlichen, es geht viral und dann auf einmal kennt jeder sie. Und dann ist ihr Kanal auf einmal von 80 Abonnenten auf 800.000 Abonnenten in einer Woche. Ja, und dann haben sie you know, etwas bewirkt. Und so kann das auch gehen. Also wenn wir als Menschheit miteinander in Resonanz gehen und wir wollen für etwas in Resonanz gehen, quasi eine neue Welt, eine andere Welt, eine andere Zeitlinie, dann können wir das tun. Aber wir müssen halt drauf kommen. Und das ist der Trick und das ist der Clou. Und so, ich habe das direkt mit diesem Guardians of the Looking Glass, ich habe diese Videos angeschaut und ich dachte mir, okay, ich warte mal ab. Ich habe dann Bill Ryan angeschrieben, hey, hast du das gesehen? Was hältst du davon? Ich habe gewartet, bis die üblichen normalen, bekannten Autoren irgendwas schreiben und keiner hat was getan. Deshalb habe ich mich entschlossen, selber was zu tun. Ich dachte, okay, ich nehme das jetzt in die Hand, ich schreibe mal drüber, mal schauen. Und das ist passiert und das ist auch eben so ein Fall geworden, der viral gegangen ist. Und seitdem ist das Thema mit Guardians of the Looking Glass explodiert.
Kann man da genau sagen, wie diese Funktionsweise von dem Gerät ist? Also da kann man dann durchschauen. Ist es eine optisch-visuelle Darstellung oder ist es ein bewusstseinsadaptives Gerät, was den Betrachter dann komplett in eine andere Sphäre hebt? Oder weiß man da genaueres gar nicht drüber?
Also es ist ein optisches Gerät. Also es ist ein Gerät, das eine Optik darstellt. Es verwendet Plasma und eben diese Energie von diesen Sternentoren. Und wenn es da irgendwie positioniert wird, dann fangen diese Plasma-Ringe sehr schnell zu drehen und es generiert so eine Art holographisches Bild. Und das haben die zum ersten Mal, als sie es entdeckt haben, haben sie gesehen natürlich, da ist das Bild, okay, geil, verrückt, ja. Und sie haben gemerkt, aber mit der Zeit, als sie es beobachtet haben, haben sie gesehen, dass sie gewisse Events in dieser Kugel, in dieses holographische Bild, haben sie Events erkannt, also Sachen, die sie auf jeden Fall erkennen konnten, die aber in der Zukunft passiert sind. Und dann haben sie einfach beobachtet. Es ist passiv. Also das sitzt da nicht mit Hebeln und so weiter, wie so in diesen Time Machine Filme und so weiter, sondern es ist ein passives Gerät, das du beobachtest.
Sind wir runtergebrochen, sowas wie eine Glaskugel.
Sowas wie eine Glaskugel, könnte man sagen. Ja, wie so eine Kristallglaskugel, ja, so eine Hellseherkugel. Und das haben sie gemerkt, dass das ganze Programm läuft für 7 Tage und dann fängt es nochmal von vorne an. Also mit so einem Loop, aber nicht an der gleichen Stelle, sondern an der gleichen Zeitstelle, aber andere Perspektive, andere Events. Und das hat das dann mehrmals gemacht, sodass es 2,76 Jahre gedauert hat, bis alle, also es hat dieses 7-Tagen-Rhythmus 144 Mal durchgemacht von verschiedenen Perspektiven. Und als sie dann draufgekommen sind, haben sie angefangen, das alles abzufilmen. Und mit Computer, mit Keywords und so weiter haben sie die ganzen Aufnahmen ausgestattet. Und dann natürlich kommt man drauf, hey, wenn wir jetzt da in die Zukunft schauen und wir sehen, wie diese Zeitlinie abgeht, wie wäre es denn, wenn wir in diesem Event eingreifen? Weil wir wissen ja mit unseren computergelockten Keywords, dass in 2029 an dieser Stelle so und so passiert. Und wenn wir direkt etwas bewirken in unserer Jetztzeit, das damit was zu tun hat, mit Leuten oder Events, oder dann werden wir ja sehen, ob das sich geändert hat. Dann können sie erkennen, ob das sich geändert hat. Und so fingen sie an, damit rumzuspielen. Sie hatten alles Mögliche von Versionen von diesen Zeitlinien. Die haben sie auch ganz katalogiert und so weiter. Einige sollen dann, Hillary Clinton sollte gewählt werden, es soll einen Atomkrieg in Irak geben und so weiter. Also es gibt alles, also ganz, ganz Verrückte. Und die Looking Glass Guardians haben eben, sind aufgetaucht eigentlich 10 Jahre, nachdem der letzte Whistleblower einen Bericht gegeben hat über was sie in dem Looking Glass gesehen haben. Das war ein Mann namens Bill Wood. Und Bill Wood hat gemeint, dass alle Zeitlinien in 2012, am 21. Dezember 2012, zusammen fusieren und sie konnten danach nichts mehr sehen. Und sie haben gemerkt, dass es für sie irgendwie nicht gut ausgeht. Also diese Deep State Players. Und sie haben Bill Wood als String Theory Mathematiker haben sie hergeholt, um diese Probleme zu lösen, weil sie haben gemerkt, dass was passiert am 21. Dezember, ist, dass irgendwie alle aufwachen und alles durchschauen. Alle Lügen durchschauen, alle Manipulationen durchschauen, politische Intrigen durchschauen und das ist dann aus für diese Deep State Leute. Aber wir wissen ja, dass der 21. kam und ging und das ist eben nicht passiert. Und jetzt waren wir 10 Jahre später und ich habe dann eigentlich Kontakt aufgenommen mit diesen Looking Glass Guardians. Mal schauen, ich schreibe sie an, ja. Und sie haben tatsächlich zurückgeschrieben und wir hatten mehrere Austausche. Und in einem von diesen Austauschen habe ich gefragt, natürlich, wer war Bill Wood? Kennt ihr ihn? Und sie haben mir zurückgeschrieben, dass sie ihn sehr wohl kannten und dass er so ein Disinfo-Agent war, der 50% Wahrheit und 50% Lügen erzählt hatte, um das ganze Thema zu brechen. Weil, you know, wenn man, das ist das Schlimmste, wenn man Whistleblowers hat, die dir Halbwahrheiten erzählen. Ja, und das passiert ganz, ganz viel. Mehr als du glauben würdest. Und ja, jetzt hat Bill Wood ist gekommen und gegangen und es gab auch noch eine ganze Intrige mit ihm. Er wurde dann auch als Kinderschänder und so weiter verhaftet. Also das ist eine ganze Geschichte. Also total diskreditiert, was zum einen viele Leute meinten dann deshalb, umso mehr ist er echt, weil er, you know, das tut man mit den Typen, man diskreditiert sie und so. Und andere haben gesagt, nee, der Typ war einfach schräg, vergiss es, da war ein Lügner. Und hier waren wir 10 Jahre später und die Informationen, die diese Looking Glass Guardians uns erzählt haben, waren viel detaillierter. Also man hat erfahren, wie das mit diesen Zyklen funktioniert, wie das aufgenommen wurde und vor allem hat man detaillierte Informationen gehört oder es wurde halt erzählt, wie diese Zeitlinien, diese zwei Hauptzeitlinien aussehen und dass es nicht alles zum einen kommt, wo die Guten gewinnen, sondern eigentlich momentan liegen die Prognosen eher zugunsten der Bösen, wenn man sie so nennen will. Ja? Die Leute, die diese Agenda vorhaben, die nicht unbedingt das Beste für die Menschheit berücksichtigen. Ja. Aber dass wir dadurch, dass sie diese Informationen hinausbringen, können wir dadurch, dass wir so viele Leute wie möglich in eine Diskussion bringen über diese Events, die kommen, können wir die Events verhindern, weil es ist wie so eine Überraschungsgeburtstagparty, ja, wenn jeder dir erzählt, dass, dass du nach Hause gehst und da warten 50 Leute auf dich, dann ist die Überraschung vorbei, gehst du halt nicht mehr, also das ist das genau irgendwie das so ähnlich, wenn man jetzt denkt, die Leute planen in diesem Fall war das erste Event eine Art Bombenangriff in New York Times, sorry, New York, in Times Square, am 18. April, und auf einmal reden jetzt 1 Million Menschen drüber und ich weiß, dass wir das mindestens ausgelöst haben. Wir haben mindestens 1 Million Leute aktiviert und ich kenne Leute, die da zu dem Tag in Times Square waren und beobachtet haben und mir erzählt haben, dass man das spüren konnte. Und dann ist dann eine Woche vor dem 18. April etwas ganz Schräges passiert, das quasi halb von das, was vorhergesagt wurde, schon dargestellt hat. Und ich glaube, wir haben dieses Event haben wir dadurch, dass wir millionenfach darüber geredet haben, haben wir verschoben oder verändert. Das heißt aber noch nicht, dass es alles jetzt gut wird. Es sollte noch ganz viele Events geben und wir müssten eigentlich jedes von diesen Events abwenden. Und dann ist was Merkwürdiges passiert, dann sind diese Looking Glass Guardians irgendwie, also man könnte nur sagen, die wurden gecancelt, die wurden diskreditiert, die wurden angegriffen und es wurden, die Botschaften wurden, ich würde mal jetzt so einfach rauswerfen, die Botschaften und die Videos wurden übernommen von einer anderen Gruppe und man konnte auch von dem Text erkennen, dass es nicht die gleiche Energie hatte wie die ersten Videos. Und genau, jetzt wussten wir nicht, wohin das läuft, aber sie haben vieles erzählt, das sehr, sehr prägnant ist und das mit der heutigen Zeit was zu tun haben und das sind zwar, zum einen war es ein Ukraine-Krieg und eine Art Schuldspiel. Er sagt das und jeder schuldet sich an, das ganz schnell eskalieren könnte zu einem Art Weltkriegsszenario. Und was wir eigentlich tagtäglich jetzt momentan erleben, was war es jetzt gerade wieder? Eine Rakete ist in Ukraine abgewichen. Das hätte was auslösen können. Also wenn die Leute ihre Stabilität verlieren, dann würden wir ganz schnell so ein Kriegsszenario haben. Das Zweite, was sie erzählt haben, hatte mit Impfstoff zu tun. Ich weiß, dass es ein heikles Thema ist mit den Impfstoffen, aber sie haben halt erzählt, dass die Impfstoffe damit was zu tun hatten, dass alles, das ist ein Detail, das ich noch nicht erklärt habe, in diesen Zeitlinienprognosen lief alles bis 2030. Und in 2030 gab es einen entscheidenden Punkt und das war so ein kosmisches Event, so ein Geschehnis. Also das heißt im All, so ein großes Event, das uns alle beeinflussen wird. Und dass die Impfstoffe eine Wirkung, eine Auswirkung haben, das uns davon abhindert, etwas zu erleben und eine Art Entwicklungssprung, eine Bewusstseinsentwicklung durchzumachen, die ohne diesen Impfstoff passieren sollte. Und die wurde auch prognostiziert von Schamanen, Indianer, also Urvölker, haben auch so etwas Ähnliches schon vorhergesagt. Also es war alles stimmig. Und das andere war eben, dass sie erzählt haben, dass CERN ein Bestandteil von der Technologie geworden ist und dass die Betreiber des Project Looking Glasses auch CERN betreiben und dass CERN dazu dient, Zeitlinien zu verschieben und auch eine Art Zeitmaschine selber ist, um andere Dimensionals, also andere Dimensionsebenen durchzudringen zu anderen Dimensionsebenen und etwas von diesen anderen Dimensionen herzuholen, sowohl auch von uns hinein in diese Dimensionen hineinzubringen. Und ja, das sind so die Bestandteile. Vielleicht höre ich da mal jetzt kurz auf.
Es ist mega spannend, sehr, sehr spannend, sehr interessant das Ganze.
Ja, ich hatte da konkret schon mal zwei Fragen. Und zwar, erstmal geht es darum, inwiefern genau sich die Wahrscheinlichkeitsprognosen, die von Looking Glass ermittelt werden, oder diese holographischen Szenarien, die dort abgebildet werden, wie die sich abändern lassen durch bewusste Handlungen in der aktuellen Zeit. Und wie kann man diese Abänderungen dann später sehen? Ist es erst, muss man wirklich das Event erst abwarten, bis es passiert ist und dann nachdem es verändert wurde, sieht man dann die entsprechend abgewandelte Zukunftsvariante in dieser Zeitlinie? Oder ist es schon so, dass wenn der Entschluss dazu gefasst wird und dann später auch Vorbereitungen dafür getroffen werden, dort einzugreifen, dann schon die Wahrscheinlichkeit einen Knacks bekommt und schon mehr in die andere Richtung tendiert? Wie genau ist da dieses...
Ja, ich würde sagen, sowohl als auch. Interessante Punkte, also interessante Beobachtung. Sobald wir anfangen, uns bewusst zu werden, dass wir den Einfluss auf eine Zeitlinie nehmen können, hat sich schon erstmal was verändert. Allein, dass man sein Weltbild so ein bisschen erweitert, ändert also wir sind ja alle Bewusstsein. Also wir sind Menschen, aber wir haben ein Bewusstsein und wir verankern dieses Bewusstsein in diese Realität, diese Zeitlinie. Und alles funktioniert auf Art Frequenz und Resonanz. Du kannst, also deine bewusste Gedanken haben eine Frequenz. Wenn du dich mit dunklen, bösen und depressiven Gedanken auseinandersetzt, dann ziehst du deine Frequenz runter. Das ist einfach Wissenschaft. Und wenn du anfängst, dich mit hochentwickelten Gedanken auseinanderzusetzen, dann änderst du auch deine Frequenz. Und es wurde uns, also ich habe ja mit Dieter Bröers mehrere Sendungen gemacht über Transkommunikation und wir haben uns einige der Aussagen von interdimensionalen Wesenheiten ins Auge genommen und haben die diskutiert. Und eines der Botschaften, an der ich mich gut erinnern kann, war, dass wir eine Art Energiefrequenzanker sind. Und allein, dass wir unser Bewusstsein erhöhen durch organisierte, es ist genauso wie Musik. Also du kennst ja vielleicht MP3-Technologie. Als es zuerst rauskam, war das, glaube ich, 128 kB. Ja, und das war nicht annähernd so gut eine Auflösung, quasi wie viele Mal pro Sekunde ein Beispiel genommen wurde, als eine CD zu dem Zeitpunkt, als MP3 rauskam. Aber heutzutage haben wir natürlich Sample-Rates von 320 oder viel höher. Und je mehr Beispiele pro Sekunde du von diesem Sound nimmst, desto besser die Qualität der Wiedergabe des Sounds, ja, der Musik. Und unsere Gedanken könnte man auch so sehen. Also wenn du dich mit höheren Gedanken und feineren Gedanken auseinandersetzt, die haben eine höhere Frequenz, die haben eine höhere Qualität. Und du ankerst diese Qualität, diese Frequenz hier hinein. Und deshalb ist es wichtig, dass viele von uns, so viele von uns wie möglich, uns mit einer Art Vision einer möglichen Zukunft, die wir uns einbilden, ein gutes deutsches Wort, wollen. Wir müssen es erst sehen. Wenn wir es herleiten wollen, dann müssen wir es sehen. Und wir müssen uns Gedanken, wir müssen anfangen, in der Gesellschaft, statt immer nur negativ zu reagieren oder nur zu reagieren auf die Information, die auf uns zukommt, können wir uns ja auch umgekehrt einbilden, wie wir die Welt eigentlich gestalten würden oder wollen, haben. You know, was für Technologie gibt es in dieser neuen Zeitlinie? Was für Musik gibt es? Und, also jeder hat seine eigenen Ideen. Aber wenn du das tust, dann stellst du schon in Bewegung, also quasi, du pflanzt ein bisschen in so einem Garten einen Samen dieser neuen Zeitlinie. Und wenn du dich kümmerst und diese immer wieder ernährst mit deinem Einbilden, deinem Gedankenfluss und deine Frequenzen, dann wird die immer stärker. Und je mehr von uns das tun, quasi eine positive Zeitlinie, wo wir nicht impfbedingte Immunität haben, zum Beispiel, wo wir überall in der Welt reisen können, wo wir eine neue Technologie des Transports entwickeln, die weder Lithium-Akkus oder Treibstoff ist, aber Wasserstoff oder Magnetmotor und so weiter. Wir können uns solche Sachen einbilden. Wir können die schon sehen. Und damit geben wir eigentlich so diese Pflanze im Garten, wenn man das so will, Dünger, Sonnenlicht und Wasser. Und die andere Zeitlinie, die momentan ein Baum ist im Garten, ja, die ist fast unüberwältigend. Aber je mehr von uns aussteigen mit unserer Resonanz, unserer Investition in diese Zeitlinie, desto schwächer wird die. Und die wird anfangen, krank zu werden. Es werden auf einmal, alles wird einfach nicht reibungslos funktionieren.
Ja, desto mehr wuchert der Efeu der Wahrheit um diesen alten Baum herum, nimmt ihm die Nährstoffe und das Licht, bis er irgendwann nicht mehr eigenständig lebensfähig sein wird. Ja.
Genau.
Und ich finde auch diese Vorstellung wichtig, gerade dass, wenn man sich damit beschäftigt, mit dieser Agenda, was auch immer, oder was für Pläne dort bereitstehen könnten, dass dieser Überraschungseffekt rausgenommen wird. Weil dann ist man nicht mehr in diesem Schockmoment, wo man erstmal emotional denkt und dann oft in die Angst verfällt. Das ist schon mal sehr wichtig, dass man auf alle Eventualitäten vorbereitet ist, aber trotzdem nicht daran denkt, dass es trotzdem so kommen würde. Und andererseits finde ich das auch einen wichtigen Punkt, der nochmal positive Hoffnung gibt in dem Aspekt, dass es ja gerade sagt, dass ja 96-97% stehen wohl aktuell oder zu dem Zeitpunkt jetzt Anfang des Jahres auf diese negative Zeitlinie. Dann ist aber meine Frage, ist dort schon einberechnet, dass die vielen Leute, die jetzt durch diese ganze Geschichte schon in die Verwirrung gekommen sind oder aus dieser Manipulation oder aus dieser, ich nenne es mal, geführten Passivität rausgefallen sind, aber sich noch gar nicht neu orientiert und gefunden haben, viele von denen werden ja jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren ihre Bestimmung finden oder mehr zu sich selber zumindest, dadurch, dass sie jetzt diese ganzen letzten Events schon etwas aufgeweckt wurden aus ihrer Schläfrigkeit. Und ist es da schon mit einberechnet, dass was diese Leute alles erreichen können, wenn sie sich selbst gefunden haben, was ja noch nicht der Fall ist, was aber höchstwahrscheinlich passieren wird aufgrund der aktuellen Lage, die viele Leute zu neuem Denken anregt. Und ich glaube, dass also, dann, wenn... Ja, also wenn die Leute dann weiter aufwachen, weil wenn ich mich umgucke, gerade durch die ganze C-Sache und so, die Leute wachen auf wie Popcorn in der Mikrowelle oftmals, ne? Da gehen ganz viele neue Gedankenprozesse los. Und wenn das Popcorn dann rumspringt, nenne ich es mal, um bei dem bildlichen Beispiel zu bleiben, ist dieses Szenario schon mit eingeplant, ne? Ist das schon mit in der Wahrscheinlichkeitsrechnung mit drin?
Ja, gute Punkte. Also es ist so, dass es ist dynamisch. Je mehr etwas, also erstmal das Thema mit Angst, wollte ich auch ansprechen, weil das ist auch etwas sehr Wichtiges, weil Angst ist eben diese niedrige Schwingung. Und die Betreiber dieser negativen Zeitlinie kontrollieren uns zum größten Teil eben durch Angst. Und ich glaube, die letzten 2 Jahre waren wirklich von, man könnte sagen, die Jahre der Angstbeherrschung. Leute waren im Panikmodus, weil, warum? Weil sie verstehen nicht, was da abläuft. Also wer hat schon Mikrobiologie studiert und Immunsystem und so weiter? Sie vertrauen das Weltbild, das ihnen von den gewählten und vertrauten Persönlichkeiten gegeben wird, weil das ihre Eltern getan haben und weil das die Gewohnheit ist. Weil man geht ja nicht davon aus, dass die dass die Politiker unehrlich sein würden oder korrupt sein werden und so weiter. Mindestens in Deutschland. Ich glaube, in Amerika ist das schon längst klar. Aber Leute haben noch viel zu viel Vertrauen, weil sie nicht durchblicken, was hinter den Kulissen passiert. Sie blicken nicht durch die Kulissen, weil sie wissen auch nicht, dass die Menschen, die in der Politik sind, nicht die Entscheidungsträger sind, die auf Basis von der Demokratie den Willen der Mehrheit des Volkes durchsetzen, sondern dass sie die Agenten von Großunternehmen, weltherrschende Großunternehmen durchsetzen, die selber ihre eigenen Thinktanks gegründet haben. Und deshalb gibt es ja halt der Fall, dass in jedem von diesen Bereichen immer die gleichen Typen erscheinen als Berater, diese NGOs. Die kommen und geben dann den gewissen Politikern die Lage, weil die Politiker sowieso überhaupt nichts verstehen, selber nicht von der Sache. Und die haben diese Experten und die setzen dann halt die Vorschläge dieser Experten um. Und was jetzt gerade passiert ist, wenn man jetzt ein aktuelles Beispiel nehmen wird, kann man ja sagen, dass die EU-Kommission durch unsere Einwilligung oder unbewusste, sagen wir jetzt Einwilligung, Macht bekommen hat, die komplett undemokratisch ist. Und Entscheidungen werden dort getroffen von Ursula von der Leyen, die keine gewählte Person ist. Das ist eine Person, die wurde in diese Position gestellt, nicht durch demokratischen Prozess. Und sie hat Entscheidungen getroffen, die uns als deutsche Bürger 10 Milliarden von Euros gekostet. Wir haben das finanziert. Und wir wurden nicht gefragt, ob wir das Geld ausgeben wollten, sondern es wurde für uns ausgegeben von dieser Frau. Und zwar nicht nur das, aber sie hat direkt verhandelt mit dem Chef von Pfizer und zu den besten Bedingungen natürlich zu Pfizer, also das teuerste, was man zahlen konnte. Und das ist aufgeflogen. Und sie hat dann einfach, das heißt auf Englisch Stonewalled, also ja, ich hab sogar eine Schlagzeile hier, das heißt, EU Stonewalls over von der Leyen's role in multi-billion euro Pfizer vaccine deal. Das heißt einfach, dass sie eine Wand gestellt hat, sobald man sie gefragt hat, wir wollen die SMS sehen, wir wollen die ganze Kommunikation sehen, was hat dazu geführt, gib uns alle Details. Und was hat sie getan? Nichts, sie ist verschwunden. Sie hat sich versteckt und sie hat geleugnet diese Information. Jetzt sagt sie, ich habe sie nicht mehr. Das ist sowas, wenn, wie NASA gesagt hat, sie haben keine Apollo-Aufnahmen mehr. Die wurden alle rausgeschmissen. Ja, und das ist so.
Aus Versehen überspielt, die Tapes.
Genau, die wurden überspielt. Und das ist jetzt gerade passiert. Und das hat das ausgelöst, dass auf einmal ein Ausschuss gegründet wurde, dass die Chefin, die Managerin von Pfizer hergeholt hat und gesagt, also du musst diese folgenden Fragen beantworten. Und dann hat ein Politiker in Holland, der heißt Rob Bruce, hat gesagt, hey, erzähl uns jetzt, wie es damals ging. Wusstet ihr, dass diese Impfstoffe Immunität uns bescheren und dass wir dann, und sie hat dann einfach gelächelt und gesagt, nee, das gab es natürlich nicht. Wir haben einfach mit der Geschwindigkeit der Wissenschaft handeln müssen, ja, um den Markt zu testen. Also ganz wichtige Wörter, weißt du? Und das ist so, wir sind einfach nur Markte. Also wir sind nur ein Markt für Pfizer. Wir sind keine Menschen mehr. Und das Ganze fliegt jetzt gerade auf und auf einmal wachen die Politiker, haben einen Aha-Moment, also einige, nicht alle, eher leider die Rechtsliegenden, wo die Presse dann natürlich dann nicht einsteigt und sagt, ah, das sind alles Rechtsextremisten und so weiter. Ja. Aber die Wahrheit ist die Wahrheit. Und ein Politiker aus Kroatien hat die Verträge vor Kamera gehalten, hat gesagt, das wurde uns gegeben, alles ausgebleicht, schwarz, du konntest gar nichts lesen, ja. Und dann geht die Kamera zurück aus dem Blickwinkel und er steht in dem Saal ganz leer. Natürlich ist da keiner da. Und so ist das irgendwie gelaufen. Und was jetzt gerade passiert, ist, Leute, die das sehen, und deshalb ist es wichtig, dass wir darüber reden, weil ich weiß nicht, wie viele Leute das jetzt hören werden, aber jeder der von uns, der das hört, der weiß, dass da was faul im Spiel läuft. Nicht nur diese Politiker, aber diese Geschichte muss am Leben gehalten werden, weil das sind so Beispiele, wenn Leute das hören, dass die ganze Geschichte mit Impfpassen und dass du deinen Job nicht, du würdest gekündigt werden, wenn du jetzt nicht den Impfstoff zu dir nimmst. Diese ganzen Geschichten basieren natürlich auf das, was uns Pfizer mit mRNA-Impfstoffen vorgespielt hat, wo Ursula von der Leyen uns versichert hat, dass wir das machen müssen. Und jetzt stellt fest, dass da überhaupt keine fundamentierte Wissenschaft dahinter steckte und die ganze rechtliche Basis natürlich dadurch in den Keller fällt. Das hat dann keine Gültigkeit mehr. Und das regt momentan diese Politiker auf. Und sobald das passiert und mehrere Leute, die sich jetzt unfreiwillig den Impfstoff zugenommen haben, unter Druck und so weiter, das ärgert sie natürlich. Und es müsste sie und es soll sie auch ärgern. Und das ändert jetzt die Zukunft, weil jetzt kommt die nächste Pandemie, die sie dann irgendwie ankündigen werden. Die haben sie ja eh schon angekündigt, dass da in der Zukunft weitere Pandemien schon kommen werden, natürlich irgendwann. Und sie sich darauf vorbereiten wollen. Dadurch, dass wir, also die G20 hat sich diese Woche getroffen und die große Ankündigung gab jetzt Kapitel 23. Sie haben vereinbart, dass sie einen internationalen digitalen Impfpass erfordern werden und miteinander arbeiten werden, um das zu verwirklichen. Und wenn Leute das hören und dass das Ganze auf Basis von einer Fiction, einer wissenschaftlichen Fiction aufgebaut wurde, dann bricht ein bisschen das Kartenhaus auseinander. Und dann bricht diese Zeitlinie natürlich auch auseinander. Und deshalb meine ich ja, je mehr von uns irgendwie aufwachen momentan, je schneller das Kartenhaus zusammenbrechen könnte. Und es kann sein, dass es ganz, ganz schnell geht, dass es von 96% Prognosen geht auf 10. Weil auf einmal alle sagen, wow, 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 warte mal, wow, wow, stopp.
Ja.
Wir machen da nicht mehr weiter, bis das und das und das,
Ja.
ja. Und wir sind knapp vor diesem Punkt angekommen.
Wie bei so einem Mikado-Haufen mit ganz viel Stäbchen drin, man zieht den Stab, den Stab, den Stab und irgendwann ist die Stabilität so weit eingeschränkt, dass der letzte Stab rausgeht und dann fällt alles in sich zusammen. Ja.
Richtig.
Und
Ja.
wie wir vorhin schon im Vorgespräch besprochen hatten, das ganze Thema mit von der Leyen hat leider den Weg in den Mainstream nicht so wirklich gefunden. Diese ganzen Informationen, die findet man
Nein.
dann auf TikTok, so eine Seite, die gerne mal belächelt wird. Und das muss ja Blödsinn sein und das kann alles gar nicht stimmen. Das Ganze hat wirklich stattgefunden und man muss die Informationen leider intensiv recherchieren und suchen, bis man drauf stößt, was ich ganz schade finde. Im Mainstream, in
Ja.
Mainstream-Medien ist da leider nicht viel angekommen oder gar nichts.
Ja, weil die Leute im Mainstream sind ja halt, man muss das verstehen. Also ich glaube, dass viele Leute glauben, das ist immer als Verschwörungstheorie, ja. Aber die Idee von Verschwörung ist einfach eine Realität. Also eine gewählte demokratische Regierung ist eine Verschwörung des Volkes, um diese Leute, diese Mannschaft in die Macht zu bringen. Das ist eine Verschwörung. Wir verschwören miteinander, wir machen ein Schwör, das in die Realität zu bringen. Und Verschwörungen sind das Gleiche. Es gibt halt gewisse Kreisen von sehr, sehr mächtigen und reichen Menschen, besonders in der Presse und besonders in Technologie, die so viel Macht und Zeit haben, dass sie mit diesem Geld und mit dieser Zeit und dieser Macht können sie gewisse Sachen versuchen zu bewirken, versuchen. Genau wie beim Looking Glass versuchen sie ja einzugreifen, um zu sehen, ob sie die Zeitlinie zu ihren Gunsten jetzt auslösen können oder mit Hilfe von CERN oder wie auch immer. Und und das eben, ich glaube, dass die Medien so gesteuert werden, fällt jetzt mehr und mehr irgendwie klar und deutlich ins Auge. Weil eben die Tatsache, dass man über zum Beispiel diese Nord Stream 2, diesen Attentat, das ist ja auch untergegangen. Also es ist ja Wahnsinn, dass ein quasi eins der wichtigsten Punkte, also Energiequellen und überhaupt, dass es einen Anschlag darauf gab, dass das untergegangen ist. Das sollte ja wochenlang in den Medien laufen, damit man dahinter kommt. Und man sieht ja jetzt, dass dadurch das gar nichts wirklich groß ist. Also die haben ja geschwiegen.
Ja, wohl
Es gab einen kleinen paar Zeilen und so weiter,
vor
dann
zwei,
war
drei
es
Tagen
weg.
habe ich gelesen, dass es im Mainstream auch, dass es jetzt ein offizielles Untersuchungsergebnis gibt, dass es sich um Sabotage definitiv gehandelt hat. Nur von wem die jetzt ausging
Ja,
oder was,
von
das
wem und so
wurde da
weiter. Es
wieder
ist
dann wieder
genau
in den
wie,
Hintergrund gelegt, ja.
hey, die haben am Ende 2019 haben sie gesagt, oder 18, haben sie gesagt, es gibt jetzt einen UFO-Ausschuss, die werden jetzt untersuchen, ob die UFOs wahr sind und so weiter, und haben groß angekündigt, es gibt diesen Bericht. Und dann kam der Bericht, und was haben sie gesagt? Ja, es gibt diese unerklärlichen Dinge, aber wir wissen nicht, was sie sind. Also, super, hätte ich Ihnen auch sagen können. Da hätten Sie auch 21 Millionen Dollar sparen können. Ja. Und so werden wir einfach verarscht. Und diese Verarschung, die fällt mehr und mehr Leuten auf. Ja, die haben es einfach satt und die spüren, Leute haben einen Hunger für die Wahrheit. Wir brauchen, unsere Seele braucht die Wahrheit. Wir spüren, wenn wir nicht die Wahrheit bekommen, dann fehlt was. Und das Problem ist, wenn die Halbwahrheit ist, dann spüren wir die Halbwahrheit. Und weil wir unsicher sind, dann glauben wir auch die Unwahrheit, die da mal mit hineingemischt wurde. Aber wir befinden es meines Erachtens gerade in einem Moment, wo mehr und mehr von der echten Wahrheit und der puren Wahrheit das andere wegdrängen wird. Dadurch, dass die Fehler machen. Weil sie merken schon, wenn dieses Kartenhaus zusammenbröckelt, dann haben sie Druck. Weil alles, was glatt lief, auf einmal läuft es nicht mehr so glatt. Die Zeiten sind verschoben, das Event muss jetzt später passieren. Und da kann natürlich mehr reinkommen in die Zeitlinie, das auch noch dazu Probleme bringt. Und deshalb hetzen sie. Und man spürt einfach diese Hetzerei und dieses Tempo. Das wird immer schneller und man macht Fehler.
Ja. Wir machen Fehler. Weil der Aufwand noch immer größer wird, um dieses Lügenkonstrukt aufrechtzuerhalten. Früher konnte man diese Welt der Lügen relativ simpel noch aufrechterhalten, weil die Leute immer in der Lüge aufgewachsen sind. Die haben noch nie eine wahrhaftige Wahrheit damit in Kontakt gekommen. Und somit kann einem alles als Wahrheit verkauft werden, weil man gar nicht weiß, wie sich eine Wahrheit anfühlt. Nur jetzt wird dieser Aufwand so groß, um dieses alte Konstrukt aufrechtzuerhalten, dass dadurch auch bei vielen Leuten, die sich vielleicht mit dem einen oder anderen Thema doch mal eigenständig auseinandergesetzt haben, diese Irritation auffällt und dieser Widerspruch auffällt. Und dadurch die Leute aus dieser vorherigen Passivität des Bewusstseins herausgerissen werden und aktiv, Moment mal, ich muss jetzt erstmal selber überprüfen, was hier los ist oder meinen eigenen Weg finden oder erstmal rausfinden, wer ich eigentlich hier wirklich bin. Und dadurch dann auch, dass diese Passivität, also diese, ich nenne es mal, am wahrscheinlichsten berechnete Zukunftsvariante der Zeitlinie, nicht mehr durch diese Passivität befördert wird, sondern durch die einzelnen aktiven Beeinflussungen oder Teilhaberschaften der verschiedenen Bewusstseinseinheiten, die dann da agieren, immer weiter aus diesem alten Drill rausgedriftet werden kann und wir da immer mehr in so einen Weg gehen, der uns doch dann nach oben in die Spirale führen wird, denke ich, ja.
Ja, und so man könnte so das Thema mit Looking Glass so abschließen, indem man sagt, dass das, was wir irgendwie diesen Sommer ausgelöst haben mit dieser Unterhaltung über Zeitlinien, und diese ganzen Faktoren wirklich, dass die Aufmerksamkeit von ganz vielen Millionen Leuten erzielt hat. Und dass der Beweis dafür, dass jeder von uns diesen Effekt haben kann, bin ich eigentlich. Weil ich bin Filmemacher, einige kennen meine Filme, aber die sind auch nicht so Hauptthemen, so Mainstream-Themen. Und dadurch, dass ich einfach die simple Akt von einem Artikel zu mir also aufgenommen habe und dass dieser Artikel dann irgendwo in Amerika aufgefallen ist und dass das dann zufällig jemand war, der selber einen Kanal mit Hunderttausenden von Abonnenten hatte, hat dann auf einmal diese Kugel in die Richtung gesponnen, wo plötzlich auf einmal ganz, ganz viel Aufmerksamkeit auf dieses Thema kam, wo wenn ich jetzt gar nichts geschrieben hätte, wäre das gar nicht passiert. Ja, es gab ein bisschen Murmeln um das Thema außerhalb unserem Kreis, aber nichts richtig Großartiges. Und das zeigt dir, dass jeder, der nicht einmal besonders ist, ja, also kann was bewirken. Wir können alle einzeln in unseren Taten alles ändern in dieser Zeitlinie. Und je mehr Intensität und je mehr, also Leute reden über Gebet, dass sie beten, dass etwas passiert. Ja, aber eigentlich ist das nur eine Art Fokus. Und du gibst ein etwas, das du in deinen Gedanken hast, einen Fokus und passt das mit deiner Emotion. Und wenn du, ich habe ja auch viele Extreme Sport Filme produziert für Red Bull und ich habe immer mit den Athleten, habe ich die Frage gestellt, wie kommst du eigentlich an dieses unmögliche Ziel? Und alle haben immer etwas Ähnliches gesagt und das war, dass sie schon den Erfolg gespürt haben, nachdem sie es erfolgreich durchgesetzt haben. Sie haben sich schon gesehen, am Ziel und haben das, die Euphorie gespürt, die sie dann gespürt haben, nachdem sie es in der Zeit später dann erlebt haben.
Also bevor sie es gemacht haben, bevor es dann umgesetzt wurde in der
bevor
Materie, haben sie
es
schon gesehen.
Ja. Genau, und das so bewirkt man die Zeitlinie. So kann man ein Event durchsetzen, indem man durch diese Emotion und diesen Fokus und diesen Willen und diese Einbildung können wir das ändern. Und das ist das eigentlich ein sehr wichtiges anderes Thema. Weil in der Welt gibt es eigentlich zwei Modelle von Menschen, Bewusstseinskonzepte. Ein Modell basiert auf, wir sind bedeutungslos, nichts. Wir sind Steine und Atome und Moleküle, die sich durch Unendlichkeit und Ewigkeit so oft kollidiert haben, dass eines Tages wir daraus entstanden sind.
Willkürliche, willkürliche Mutanten auf dem Klumpen Dreck im unendlichen Nichts.
Perfekt.
Ohne Sinn und Zweck.
Super, gefällt mir. Genau so. Ja, das ist das eine Modell. Und das ist das Modell, auf dem die Hauptwissenschaft aufgebaut ist, die Physik und so weiter. Ja, nicht die Quantenphysik, weil die Quantenphysik bringt ja ein anderes Thema hinein und das ist Bewusstsein. Das Bewusstsein des Menschen, die Materie beeinflussen kann. Das ist jetzt auch mittlerweile wissenschaftlich bewiesen. Aber immerhin tun sich die Wissenschaftler schwer mit dem zweiten Modell, und das ist, dass wir ein Geist sind, dass wir Geister sind und dass wir ein Resultat einer Schöpfung sind. Und nicht nur das, der Schöpfer oder wer auch immer das ist oder was es ist, hat uns mit diesen schöpferischen Fähigkeiten auch ausgestattet, dass wir selber schöpferische Wesen sind und dass wir schöpfen können. Ganz einfach, dass wir, genau wie vorhin beschrieben, uns was einbilden, wir können das herleiten. Wir können die Gesetze der Physik zu unseren Gunsten biegen, wenn man so will. Und diese zwei Modelle stoßen sich jetzt gerade an den Kopf. Und das eine Modell nennt man das Materialismus pur. Alles ist nur Zufall, alles ist nur Materie. Und das andere Modell ist die geistige Ebene, dass wir als Schöpferwesen möglicherweise auch in einer Art Simulation leben, die wir herleiten zusammen. Und deshalb gibt es ja auch diese Beispiele von Schamane wie Sai Baba, Sacha Sai Baba zum Beispiel, es gibt ja so viele Berichte, wo er in mehreren Orten gleichzeitig besichtigt wurde und so weiter, dass er Sachen aus der Luft herleiten konnte. Und ich habe persönlich Geschichten gehört von Leuten, die mir die abgefahrensten Sachen erzählt haben, die sie erlebt haben, das eigentlich überhaupt nicht möglich wäre, wenn da nicht irgendeine geistige, supergeistige Fähigkeit vorhanden wäre, dass dieser Mann beherrschen kann. Und auch wir, und auch Jesus zum Beispiel hat davon geredet, ja, dass wir diese Schöpferfähigkeiten haben, dass wir diese Sachen auch herleiten können, genau wie er aber noch viel größere Sachen herleiten kann. Und es gibt ja dieses Alte Testament und das Neue Testament. Und die sind konträr miteinander. Ein Gott ist der Böswillige, der alles vernichtet und Rache ausübt. Und der andere, das Neue Testament, ist diese ganz andere Art der Spiritualität. Man könnte sagen, vielleicht ist da schon in der Bibel drin ein Kampf zwischen Satan und dieses Schöpferwesen. Vielleicht sind es wir oder die Familie, von der wir stammen. Und das ist momentan ein sehr wichtiges Thema, weil da spielt auch Impfungen damit was, hat auch was damit zu tun, Looking Glass und einfach die Idee, dass wir jetzt gerade an eine Spaltung gekommen sind in der Gesellschaft, wo es tatsächlich jetzt nicht nur in einem Science-Fiction-Film dargestellt wird, dass wir unser Gehirn aus dem Kopf in eine Festplatte implantieren können und das in einem Roboter installieren und dadurch ewiges Leben erreichen. Das ist jetzt momentan eigentlich gerade um die Ecke. Wir haben innerhalb von den nächsten 20 Jahren nur noch ein Zeitfenster, wo wir entscheiden können, gehen wir die absolute Richtung des Materialismus, wo wir denken, wir sind nur Zufallsmaterie und unser Bewusstsein ist nur im Kopf und wir können das irgendwie programmieren oder downloaden und in einem Träger einbauen und in diesen Träger dann irgendwie dieses ewige Leben, wie Ray Kurzweil und Yuval Harari und die reden ja die ganze Zeit von diesem ewigen Leben. Ja, das wollen die haben, weil die sehen, dass die biologische Menschheit, das Schöpferwesen, als ein Fehlkonstrukt. Die erkennen nicht diese geistige, schöpferische Kraft. Die wollen sie nicht sehen. Und das ist eine Art Zeitlinienkrieg, ganz genau. Also eine Zeitlinie zieht uns in die Materie und eine Zeitlinie zieht uns in die langher vorhergesagte menschliche, schöpferische, geistige Quantensprung-Erlebnis, die wir eigentlich bevorstehen haben. Und es wäre halt schade, wenn wir das nicht mehr erleben können, weil wir uns verkaufen in diese andere Zeitlinie. Das ist wirklich das wichtigste Thema, würde ich sagen, überhaupt momentan.
Ja, mir fällt dabei auch gerade nochmal auf, wie wirklich komplett konträr verdreht diese beiden Positionen sind. Die einen sagen, es sind halt vergängliche Zufallsprinzipien, die sich jetzt aber in eine virtuelle Unendlichkeit für immer in der Existenz bleiben wollen. Also ne, diese Bestrebung aus der Materie in die Unendlichkeit. Aber eigentlich, von meinem schöpferischen Verständnis her, sind wir ja schon unendliche Energie in einem virtuellen, unendlichen Raum, also im energetischen Raum, der kurzfristig hier eingespeist wird in diese Materie. Ne? Das ist ja wieder komplett die Umkehrung des eigentlichen Prinzips.
Ja, und ich glaube, darum geht es hier. Was glaubst du als Person? Bist du bereit, da in diese KI, künstliche Welt einzusteigen und deine Seele quasi verkaufen für dieses Angebot, das da uns momentan gegeben wird? Oder willst du noch daran glauben, dass es etwas mehr gibt an unserer biologischen Schöpferkraft, dass unsere biologischen Körper eigentlich noch viel fähiger sind und viel mehr leisten können, als wir uns jemals vorgestellt haben, weil diese Information wird uns vorenthalten. Ja. Und es gibt nur gewisse Menschen, die uns diese Information übertragen, was wir eigentlich können. Ich gehe da ein, ich habe ja dieses Webinar Tale of Two Timelines erstellt, wo ich erzähle von diesen zwei, was sind die Eigenschaften von diesen zwei Polaritäten. Und das ist ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir uns das bewusst werden, um was es wirklich geht hier. Weil das Schlimmste wäre, du stehst dann an dem Scheidungspunkt, an dem Tag, so quasi, wo es dann wirklich, point of no return, wie man auf Englisch sagt, ja. Und dir fällt erst dann ein, dass du eine andere Möglichkeit hattest. Oh shit, das hatten wir auch machen können? Oh, das wusste ich gar nicht. Oh, zu spät, ja. Und das ist halt das Blöde. Ja, und jetzt ist es wichtig, dass wir, wenn wir jetzt noch ein Zeitfenster haben, okay, und manche Pessimisten glauben, das ist eh schon längst vorbei gegessen, aber ich will nicht daran glauben. Also ich glaube, wir haben noch dieses Fenster und es ist noch nicht, deshalb wird bei 2030, bei Looking Glass, wird nichts mehr gesehen. Und das sagt mir eines, dass das noch nicht entschieden ist. Wir haben noch die Fähigkeit zu entscheiden, wo es hinläuft. Leute, und wir müssen einfach klar werden, um was es hier geht. Bist du ein Atheist und du findest es vielleicht geil, diese transhumanistische Welt. Viele finden das cool. Ja, und
auch ein bisschen.
Ja, und die wollen das vielleicht, ja? Okay, und das ist cool. Aber ist es dir bewusst, dass es etwas anderes gibt und hast du dich damit auseinandergesetzt und bist du bereit, das wegzuwerfen? Weil es gibt dann irgendwann tatsächlich den Point of No Return. Und dann gibt es keinen Rückweg. Da kann man nicht mehr rückrudern. Du bist auf Niagarafell schon auf der Kippe und das Canoe kannst du vergessen. Es ist vorbei. Die Mehrheit wird dich runterziehen. Und dann gibt es nur diese eine Zeitlinie. Und deshalb, ich bin auch jemand, der nicht glaubt, dann gibt es die Spaltung der Zeitlinien. Da gibt es zwei Zeitlinien. Nein, wir sind jetzt auf zwei Zeitlinien. Noch. Ja, und die Zeitlinie, die wir unsere Aufmerksamkeit geben, ist wie eine Pflanze im Garten. Die wird wachsen, die wird stärker. Und die wir unsere Aufmerksamkeit entziehen, die wird schwächer. Und wenn der entscheidende Punkt kommt, dieser Tipping Point, dann gewinnt der Baum, der die meiste Sonne, Wasser und Dünger bekommt und alle anderen Pflanzen sterben aus. Und das wird auch mit der Zeitlinie so, meines Erachtens, so passieren. So wie ich das verstehe von alles, was ich nachgeforscht habe und verstehe über solche Tendenzen. You know, was soll es, wenn 100.000 erwachte oder Millionen erwachte Menschen von 9 Milliarden dann eine neue Zeitlinie abspalten? Bist du dann alleine in deiner kleinen Welt? Also super. Das bringt dir auch nichts.
Aber wenn man bedenkt, dass noch weniger Menschen das jetzige Weltbild quasi geprägt und erschaffen haben, ist es vielleicht doch gar nicht so undenkbar.
Genau, es ist überhaupt nicht undenkbar. Ja. Und ich glaube, in dem Fall wird eher passieren, dass eine gewisse Seelenfamilie von Zeitlinienkriegern sagen, okay, vergiss es, wir haben es verloren und abziehen. Aber es wird so weit. Also wir haben freien Willen. Und alle, die irgendwie in dieser New Age-Szene drin sind, glauben, oh, es ist alles schon fertig, wir haben gewonnen, die gute Macht hat die weißen White Hats und die fünfte Dimension ist schon da und so weiter. Es gibt viele von diesen Typen. Aber sie berücksichtigen nicht, dass wir auch den freien Willen haben, absolute Scheiße zu bauen. Und ohne das gäbe es ja keinen freien Willen. Man kann debattieren, ob wir tatsächlich freien Willen haben. Ich bin eher der Meinung, dass wir tatsächlich, auch wenn es rückwirkend ist, dass unsere Entscheidungen werden im Voraus getroffen und dass wir dann rückwirkend eigentlich in der Vergangenheit schon leben, können wir auch von der Vergangenheit können wir steuern, wenn man es sich so irgendwie vorstellen kann. Und dadurch kann man dann irgendwie diesen Zeitwechsel hin und her bewirken. Aber das ist ein anderes Thema. Und deshalb, ich glaube, deshalb ist es jetzt wichtig, dass wir handeln und dass wir was tun, aktiv. Wir können nicht warten, bis die ETs landen, bis die irgendwie die weißen Hüter, die Trump herleiten will, die aus den unterirdischen Bunkern steigen werden, uns alles besser machen wollen.
Ja. Warum sollen wir sind dann? Die, dann auf, wir sind diejenigen, Willen. Auf die wir gewartet haben. Wir sind die, die das ändern
wir
können.
Wir sind keiner. Die, auf die wir gewartet ja. haben. Absolut, genau. Und das ist es, wie es ist. Und wir brauchen deshalb diesen freien Willen, damit wir diese Schöpferkraft auswirken können, weil wenn wir am Ende des Spieles dann gerettet werden, dann wird es heißen, ja, wir haben es wirklich nicht geschafft. Also wir haben euch den Arsch gerettet. Ja, und das ist nicht das Gleiche, als wenn du das selber machst. Das ist, wie sollst du das in deinem, egal was du in deinem Leben tust und was du machst und was für einen Job du hast, wenn dir jemand anders die Aufgaben immer erleichterst, dann hast du es selber nie irgendwie selber gepackt. Was ist das für ein Gefühl dann von, wie sagt man das auf Deutsch, von Accomplishment, so von Erfolg, Erfolgsgefühl. Das Erfolgsgefühl wird dir entgehen, weil du hast es nicht wirklich selber gemacht.
Es ist so in der Kinderwelt, wenn man ein Kind gewinnen lässt.
Ja. Es ist die Kinderwelt und deshalb werden wir auch wie Kindern schon gemerkt, so behandelt, ja, die Werbung, besonders in Deutschland. Also ich komme ja aus Amerika, lande in Deutschland, schaue Fernsehen für die ersten Monate, als ich gelandet bin, um ein bisschen zu lernen und merke einfach, dass die Kunst der Werbung in Deutschland ist gezielt auf die Mentalität von einem 9- bis 10-jährigen Buben.
Ja.
Ja, alles ist verblödet, die Stimmen klingen wie idiotische Eltern, die dir was 100-mal erklären müssen. Also so werden wir gespielt, wie Idioten. Und wir akzeptieren das.
Das erkennt man am besten,
ich finde das lustig, irgendwie geil. Ja?
Das erkennt man am besten an der Comedy, weil irgendwie Comedy-Programme gemacht werden, was heutzutage die Leute lustig finden im Öffentlichen. Da kann ich überhaupt gar nichts mit anfangen, was so da als witzig präsentiert wird. Und wenn man sich heute so Comedy, ich sag mal, aus den 80er, 90ern anguckt, ne? Erstmal über die Hälfte wüssten die Leute gar nicht mehr, was daran jetzt witzig wäre, würden das gar nicht mehr verstehen. Und bei der anderen Hälfte wüssten sie nicht, ob sie lachen dürfen darüber.
Ja, genau.
Das hat sich geändert, ja, das stimmt.
Das ist total wahnsinnig. Wir hatten ja vorhin auch nochmal kurz über Portale, Stargates und über die Aktivitäten im CERN gesprochen, über diese Experimente, die dort stattfinden. Und da würde mich nochmal interessieren, erstmal genau diese Eigenschaften und Qualitäten der sogenannten Stargates und Portale, weil du sagtest ja vorhin, gibt es auch auf natürliche Art und Weise auf bestimmten Punkten auf der Erde, dass dort wahrscheinlich Energiequalitäten herrschen, die genau diese Begebenheiten begünstigen oder erst das ermöglichen, solche Technologie dort anzuwenden. Das wäre erstmal die eine Frage, wie genau, welche Qualitäten und Energien sind dort vorhanden und dann auch inwiefern CERN mit diesen rumspielt und was dort nochmal explizit hervorgerufen werden soll.
Ja, also wo steige ich da ein? Also es ist interessant was ich gelernt habe, ist, dass also diese ganze Multiweltmodell, Es wird ja viel über endlose Zeitlinien und endlose Dimensionen und endlose Multiwelten und so weiter erzählt. Ja. Und ich bin neulich irgendwie ein bisschen auf andere Gedanken gestoßen, indem ich habe hinterfragt, wo kommt denn eigentlich dieses Multiweltenmodell her? Und es führt immer irgendwie zurück zu die Mentalität, dass wir, es gibt ein geozentrisches Modell und es gibt ein heliozentrisches Modell der Welt. Das heliozentrische Modell ist das Modell, dass wir, wie ich schon vorhin erwähnt habe, ein bedeutungsloser Stein im All, ein endlosen All, irgendwie durch das All schießen wie so eine Kugel, um die Sonne herumkreisen mit anderen Planeten und so weiter. Und dann gibt es dieses geozentrische Modell, was interessant ist, weil viele verbinden das immer mit, you know, primitive Bibelmenschen und die Kirche und dass die Erde im Zentrum des Universums ist und alles um sich dreht. Und dass die Erde eigentlich eine Scheibe ist und so weiter. Es kommt dann, die ganze Flacherde-Geschichte kommt noch dazu. Aber ich habe das dann, ich habe ein interessantes, also neue Information bekommen, das uns zeigt, dass dieses geozentrische Modell, also Ernst Mach zum Beispiel, war ein Mathematiker, der meinte, dass man eigentlich sowohl das heliozentrische Modell wie auch das geozentrische Modell mathematisch herleiten kann. Und das hat mich überrascht, weil ich dachte, es kann doch nicht sein, dass alles sich um die Erde dreht. Und ich habe erfahren, dass es tatsächlich jetzt die jüngsten Satellitenaufnahmen vom All, die vom Max-Planck, you know, Satelliten genommen wurde, von den Energiesignaturen und Heat und Hitzesignaturen und Strahlungen vom Universum, eigentlich nur beweisen, und es sieht einfach so aus, und es kann nicht wirklich erklärt werden von den heliozentrischen Wissenschaftlern, aber es organisiert sich alles so, als ob wir tatsächlich im Zentrum des Universums sind. You know, allein dieser Aufbau von 250 Milliarden Licht, 250 Millionen Lichtjahren auseinandergesetzten also Kreisen, worum sich alle Galaxien irgendwie bilden. So wie eine Art, wenn man jetzt einen Stein in einem Wasser wirft und die Wellen sich ausbreiten, dann sind sie mit Abstand, immer so ein Abstand miteinander. Und man kann das in dem All tatsächlich auch wieder gespiegelt sehen, dass alles sich irgendwie wellenartig in diesen Kreisen organisiert, wo zufälligerweise, unerklärbar, wir genau knall in der Mitte sind. Und viele von den Flacherdlern sagen, dass es kann doch nicht sein, dass wir durch die Kugel, da werden wir auch die Sterne nach, irgendwie sind ja schon seit den ägyptischen Pyramiden schon etliche Milliarden Kilometer durchs All geflogen. Das kann doch nicht sein, dass die gleichen Sterne in der gleichen Position sind. Aber doch, wenn man das Modell des Universums ein bisschen umdenkt, so wie dieses geozentrische Modell, dann passt das auf einmal. Das heißt noch lange nicht, dass die Welt irgendwie flach ist und so weiter und dass das All nicht existiert und dass das All sich nicht dreht und dass die Galaxien nicht existieren. Die existieren. Aber es hat eine andere Erklärung. Und diese Leute, die heliozentrische Modelle vertreten, dass wir eine Kugel bedeutungslos durch das All schießen, die können nicht verstehen, warum unser Universum, das, was wir beobachten können und fotografieren können und mit Satelliten erkunden und erforschen und, you know, Pioneer 10 und so weiter, alle diese Bilder und so weiter, das können, was die, je mehr sie lernen, lernen sie, dass das Universum eigentlich eine Unmöglichkeit ist. Es kann nicht sein, dass alles in unserem Universum so perfekt ist. Ja. You know, ganz alleine wir schon, ja, allein, dass wir ein Bewusstsein haben und dass wir in das Universum blicken können, ist eine quasi Unmöglichkeit. Ja. Und wie kannst du als Atheist, nichtgläubiger Mann oder Mensch oder Frau, wie kannst du dir das erklären?
Wie? Und alles nach den universellen Gesetzmäßigkeiten der kosmischen Ordnung, im goldenen Schnitt der Fibonacci-Verhältnisse und so weiter, das tritt ja überall auf. Das ist ja Der Kern des Lebens ist ja überall zu erkennen.
Ja, aber du kannst es nur erklären, wenn wir alle nur bedeutungslose Atome und Moleküle sind, die, die sich unendlich mal wieder zusammenknallen müssen, um uns zu kreieren, indem du ein Multiweltenmodell entwickelst, wo du sagst, okay, es kann nicht sein. Das Universum kann keine Schöpfung sein. Wir glauben an keinen Schöpfer, und aber die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass das, was wir sehen, entstanden ist, ist eigentlich nur möglich, wenn es Unendlichkeit gibt und wenn es unendliche Multiwelten und Multidimensionen gibt. Dann muss irgendwann mal, irgend in dieser ganzen Ewigkeit, muss dann ein Volltreffer kommen, und das sind wir. Deshalb ist diese Multiwelt entstanden. Okay? Und wenn du dieses heliozentrische Modell weiter betrachtest, dann findest du, also wenn du jetzt zum Beispiel ein Wissenschaftler bist und du willst ausrechnen, du hast ein Experiment im Kopf und du willst was beweisen, dann entwickelst du ein Experiment und du führst es durch, und das Experiment soll beweisen, was du behauptet oder was du vermutest. Und wenn du die Parameter nicht richtig einstellst, dann geht das Experiment schief und du kommst nicht zu den Ergebnissen, die du erwartet hast. Was tust du? Du gehst zurück und arbeitest, schraubst an dem Experiment rum, und bis es richtig stimmt, bis du es beweisen kannst, deine These. Und wenn du von einem Faktor von 2 oder 3 oder 4 schon daneben bist, kannst du davon ausgehen, dass deine These nicht stimmt, nicht stimmen kann und nicht bewiesen werden wird. Okay? Rat mal, was für eine Zahl das heliozentrische Modell an Experiment Unebenheiten hat. 10 zu 120. Das sind 10 mit 120 Nullen dahinter. So unmöglich, so viele Unmöglichkeiten gibt es.
Yeah.
Das Modell zu erklären. Und deshalb erfinden diese Menschen immer wieder etwas Neues, weil sie es nicht erklären können durch eine Schöpfung. Dann sagen sie, es gibt dann halt schwarze Materie. Weil wir können, es kann nicht sein, you know, dass dieses rote Lichtspektrum und so, also es muss etwas geben. Wir erfinden einfach etwas. Schwarzes Materie, super, schwarze Materie. Wir vereinen unter uns alle, dass es jetzt schwarze Materie gibt. Wir wissen nicht, was es ist. Keine Ahnung, aber klingt gut. Das hilft uns, unser unmögliches Modell irgendwie darzustellen. Und diese ganzen Wissenschaftler, die in diese atheistische Welt sind, die erfinden eins nach dem anderen, um dieses heliozentrische Modell zu entwickeln. Deshalb glaube ich nicht mehr wirklich an dieses Multiweltenmodell. Ich finde, es ist korrupt, weil die Ursprungsthese schon unstimmig ist für mich. Wenn du etwas erfinden musst, um deine These stimmig zu machen, das ist genau wie diese Flacherde-Menschen. Die haben so viele Probleme, es gibt so viele Unstimmigkeiten, dass sie für jedes von diesen Unstimmigkeiten eine neue These haben müssen. Wenn du aber die Welt als Kugel oder mindestens rundformig oder so dieses Modell siehst, dann erklärt man alles ganz einfach. So ist eigentlich die Welt. Es ist immer das Einfachste ist die Lösung, ist die Wahrheit. Nicht das Komplizierteste. Und deshalb, you know, für mich ist dieses Multiweltmodell jetzt momentan, vielleicht, you know, wenn du mich jetzt in 2 Jahren wieder einlädst, dann werde ich dir sagen, na, ich habe es überlegt und vielleicht ist es doch stimmig. Aber momentan sehe ich das als unstimmig und sehe ich das als Unsinn. Und ich tendiere eher zu dem Modell des Geozentrischen, dass wir Schöpferwesen sind und dass wir Schöpferkraft haben und dass wir besonders sind, dass wir eigentlich besonders sind. Und die Aliens, die es behauptet wird, die um uns herumschwirren. Und ich kenne mich da sicher ziemlich gut aus, vielleicht sogar besser als die meisten, weil ihr wisst ja, ich habe Packing for Mars als Film gedreht und ich habe den veröffentlicht und da ging es um Geheimtechnologien und andere Welten, Mars und so weiter, andere Dimensionen und so weiter. Ich habe das erkundet. Ich habe mich mit diesem Whistleblower auseinandergesetzt. Ja, und ich kenne die Welt und ich kenne diese ganze Alien-Konzepte und ich arbeite gerade sogar an einem Alien-Film, wo es ganz viele verschiedene Alien-Spezien geben soll. Nur das Problem ist, you know, es ist noch keiner physikalisch irgendwo aufgetreten, den du vorstellen kannst. Und die einzigen, die es beweisen können, sind die Leute, die Selbsterfahrungen gemacht haben und die berichten von ihrer persönlichen, subjektiven Position, was sie erlebt haben. Jetzt, ob es die Arcturien sind oder die Plejadier sind oder ob es die, was weiß ich, alles gibt, ja. Die sind noch nie in die Öffentlichkeit getreten. Und die einzigen Beweise, die ich bis jetzt, auf der ich meine Hand legen konnte, die sind entstanden dadurch, dass ich entschieden habe, mit Project Looking Glass ein Seminar, also ein Webinar zu kreieren. Das nannte ich da A Tale of Two Timelines, wo ich dann diese ganze Looking Glass-Geschichte erkundet habe und bin draufgekommen durch den ersten Whistleblower, den Bill Ryan und Kerry Cassidy interviewt haben, Dan Burish. Der redet über eine Gruppe von ETs, mit denen er in Kommunikation war, die nennt man J-Rods. Und die J-Rods sind eigentlich die Piloten, die in den Mitte der 40er Jahren, 20. Jahrhundert, plötzlich irgendwie aufgetreten sind und immer wieder, es gab Abstürze und es gab viele, also es gab dokumentiert mindestens 7 oder so Abstürze, wo sowohl Überreste von diesen Flugobjekten beschlagnahmt wurden, sowohl auch die Piloten selber. Und das hat ins Leben gerufen, einen Dialog zwischen die Piloten und eine Geheimgruppe, die wahrscheinlich die Geheimgruppe aller Geheimgruppen ist, nennt man Majestic 12. Die haben sich zusammengesetzt und haben angefangen, alles, was beschlagnahmt wurde, inklusive die Piloten, natürlich zu erkunden und uns in der Gesellschaft nichts darüber zu erzählen. Aber es gibt Berichte und die sind dann rausgesickert über diese Kommunikationen. Es gibt auch fotografische Aufnahmen und es gibt Tonaufnahmen und so weiter. Und es gibt sogar ein Dokument, das diese ganzen Kommunikationen zwischen diesen J-Rods und wir Menschen dokumentiert hat. Und auf das gehe ich natürlich in den Looking Glass Webinar Tale of Two Timelines sehr, sehr tief ein. Das hieß Doktrin der konvergenten Zeitlinienparadoxen. Und diese Zeitlinien, warum nennt man sich das? Zeitlinienparadoxen, weil die Piloten, die wir gefangen genommen haben, nicht unbedingt wirklich ETs sind, sondern wir selber aus der Zukunft. Und das öffnet natürlich ein sehr interessantes Kapitel in wie viele, gibt es wirklich so viele verschiedene Aliens oder gibt es wirklich nur uns? Und dass wir irgendwann in einer Zeitlinie gelernt haben, wie wir Zeit reisen. Und das Looking Glass Artefakt selber, das habe ich vorhin nicht erzählt, das haben sie gefunden durch die J-Rods, durch diese Interaktion. Die J-Rods haben ihn zu den Technologien geführt. Und dazu geführt auch, dass es in den Nahen Osten, in Abu Dhabi und in Irak, gab es diese künstlichen Portale und da wurden auch diese Geräte aufgebaut und mit denen wurde auch da gearbeitet, mit diesen künstlichen Zeitlöchern, Zeitportalen. Und was passiert ist, das dazu geführt hat, dass diese Aliens, die wir sind, zurückgekommen sind in der Zeit, hier sind, ist entstanden dadurch, dass das, was da in der Zeit, in ihrer Zeitlinie passiert ist, schiefgelaufen ist. Und dass das Resultat dadurch war ein Kataklysmus, dass wir auf der Erde ein riesen kosmisches Ereignis erlebt haben, dass die Mehrheit der Menschen eigentlich zurück ins Zeitalter gestoßen ist, außer eine gewisse kleine Clique von Menschen, die sich darauf vorbereitet haben. Das waren die Illuminaten. Und das Spannende ist, dass diese Illuminaten aus der Zukunft jetzt zurückgekommen sind, kurz vor diesem kosmischen Ereignis. Und das führt natürlich immer wieder zurück zu den Looking Glass Guardians. Warum? Weil die haben uns erzählt, in ihren paar Botschaften, die sie es geschafft haben, in die Öffentlichkeit zu tragen, zu erzählen, dass es in 2030 oder in der Nähe zu einem kosmischen Ereignis kommt. Etwas, das außer unserer Kontrolle ist. Von was reden wir hier? Und das haben uns interessanterweise, das taucht wieder in diesen Botschaften, diese Doktrin der konvergenten Zeitlinienparadoxen, taucht diese Information wieder auf, obwohl sie schon vor 30, 40 Jahren niedergeschrieben wurde. Wie wussten die das, wenn das nicht stimmt? Ja.
Ja, aber gut, dieses Zeitlinienparadoxum, das macht mich jetzt doch schon, also ich habe da eine Frage zu, und zwar, wenn die aus der Zukunft auch zurückgekommen sind, um dann jetzt die jetzige Gegenwart oder aktuelle Zeitlinie zu verändern, dann muss doch zwangsläufig auch eine Zeitlinie bestehen, in der sie nicht eingegriffen haben, aus der heraus sie zurückgekommen sind, um dann jetzt eine neue Zeitlinie einzuführen, die dann aber parallel zu der jetzigen laufen muss. Und das ist ja auch so ein Paradoxum zum Beispiel, was für mich darauf schließen lässt, dass es doch sehr wohl mehrere Multiversen, wenn man so möchte, die nebeneinander laufen, irgendwie, dass die existieren und vielleicht sogar genauso real sind oder für die dort sich befindlichen Individuen so real wahrgenommen werden wie unsere jetzt hier. Ich meine, klar, da gibt es viele, was du gerade angesprochen hast mit dieser dunklen Materie oder viele Parameter, die einfach wissenschaftlich erzeugt werden, um gewisse Modelle zu stützen. Die gibt es überall. Thema hier auch Rotverschiebung, dass bestimmte Galaxien in der Rotverschiebung sind. Daraus wird geschlossen, dass sich das Universum exponentiell immer weiter ausdehnt, weil die ja roter sind. Kann ja auch ganz andere Ursprünge haben, ne? Da gibt es ja viele solche Punkte. Aber ich glaube trotzdem, dass wir, also für mich zumindest, das ist nach aktuellem Einschätzungsstand sehr, sehr wahrscheinlich. Wahrscheinlichkeit ist dann sehr witzig, der Begriff, dass wir in mehreren Zeitlinien leben. Das heißt, jede aktive Entscheidung, die ich mit meinem freien Willen treffe, wird in der Dualität, in der gleichen Entsprechung, mit anderem Vorzeichen, in einer anderen Realität genauso umgesetzt und ausgeführt, die für das Splitterindividuum meines Ichs dort genauso real erscheint wie mein Ich hier. Und dass diese sich auch gegenseitig beeinflussen. Das ist für
Ja,
mich
das haben wir
durchaus
ja
auch ein
vorhin schon
Modell.
angesprochen, dass du als Einzelperson natürlich die Zeitlinie beeinflussen kannst, indem du durch deine Resonanz, deine Frequenz, deine Einstellung und wie stark und mit wie viel Fokus und mit wie viel Ehrgeiz und Energie du an deine Zeitlinie gehst. Natürlich, aber ich rede jetzt, ich kann nicht über diese unendliche Version von Zeitlinien sprechen. Ich rede hier jetzt gerade nur über die Information, die ich tatsächlich gefunden habe. Die J-Rods gab es ja nicht nur in einer Version. Es gab sogar drei Versionen von J-Rods. Und eine Version von diesen J-Rods ist eben sind die Nachkommen der Illuminaten. Die nannte man P45er, weil sie aus 45.000 Jahren in der Zukunft kamen. Und die waren hier, um genetisches Erbmaterial für sich zu ernten und sich zu nehmen. Und sie waren überhaupt nicht daran interessiert, die Zeitlinie zu ändern. Sie waren happy damit und würden auch nichts und wollen auch nichts unternehmen, um dieses Desaster zu vermeiden. Und entgegen denen gestellt waren die sogenannten P52er von 52.000 Jahren in der Zukunft. Und sie waren sehr wohl hier, und um uns Anregungen durch dieses Dokument zu geben, das uns klar macht, dass wir als Schöpferwesen durch unsere Frequenz und durch unsere geistige Einstellungen die Zeitlinien verändern können. Und das Risiko für sie war, wenn sie es schaffen, uns davon, so viel von uns davon zu überzeugen, dass sie tatsächlich die Zeitlinie verschieben, dass die Zeitlinie, die zu den P45er geführt hat, nicht mehr passiert. Und das würde dann auslösen, dass die J-Rods als ja, als marooned, wie sagt man, marooned, also hinterlassene, also Überreste von einer abgestorbenen Zeitlinie wären. Und deshalb hieß das Dokument auch Paradox, Zeitlinienparadox, weil Paradoxen werden entstehen, wenn es uns bewusst wird, dass wir aktiv die Zeitlinie beeinflussen werden und können. Und dass dann, wenn dieses kosmische Ereignis eintritt, dass das sogar positiv für uns Auswirkungen haben könnte. Dass es nicht ein Untergang der Gesellschaft in der Welt ist, sondern dass diese energetische Welle, die auf uns trifft, was auch immer, welche Form es nimmt, uns dann auch wirklich den Schub gibt, in eine komplette jungfräuliche Zeitlinie einzutreten, die es noch nie gab, die noch nie vorstellbar war. Und das ist in diesem Doktrin niedergeschrieben. Ja, und das macht für mich sehr wohl Sinn, weil die Tatsache, dass dieses Kataklysmus passiert ist der Beweis dafür ist, dass die J-Rods hier sind. Es ist passiert. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, entweder das Gleiche zu wiederholen oder es komplett woanders hinzuschieben. Und das ist, was uns bevorsteht. Und das ist, was diese ETs uns übertragen haben. Also ich kann nicht zu den anderen sprechen und ich kann auch nicht zu den Unendlichkeiten sprechen, will ich auch nicht. Für mich ist das eine eigene verschwendete Energie, weil ich interessiere mich an das, was ich momentan, was ich meine Hände geben kann, was irgendwie, zu was es Beweismaterial gibt, das für mich überzeugend ist. Ja. Alles andere ist Theorie und da gibt es Millionen von Theorien. Und ich habe diese verrückte Welt der abgespaltenen Gesellschaft in Packing for Mars gut erkundet. Das könnt ihr euch anschauen, genau, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich habe es ja auch dargestellt, als ob das ist, was es gibt. Steigt ein, wenn ihr wollt und macht eure eigene Meinung dazu. Aber man wächst als Person und man will andere Sachen auch erkunden, die andere Realitäten herleiten können.